Warum haben wir zwei Weine?
Weil der rechte noch eingeschlafene Füße. Ach nee, wollten wir.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hi Felix.
Die Sommerpause endet. Vor drei Tagen knallte das Thermometer runter, da dachte ich, dann
rufe
ich
schnell
den Sascha an. Wenn der Sommer vorbei ist, muss auch die Sommerpause vorbei sein, obwohl sie diesmal dann ja nur 6 Wochen war oder so.
War sie gar nicht so lang.
Nö, ich habe ja noch eine Folge mit dem Urlaub genommen und die ist am 1.8. habe ich gerade gesehen, ist sie live gegangen. Hm. Und jetzt geht dann, wenn ich es schaffe, morgen.
Dann mussten alle gar nicht so lange warten.
Ja.
Kommt das ist ja schön.
Ganz gut.
Wie war dein Sommer?
Zu kurz. Nächstes Jahr wird es noch schlimmer als Wiesbaden noch früher. Also Wiesbaden ist immer, aber das sind die Berliner Sommerferien.
Alles klar, ja, verschiebt sich.
Dann habe ich, glaube ich, 5 Jahre Ruhe oder sowas. Aber nächstes Jahr ist wirklich Wiesbaden 10 Tage oder 11 Tage vor Ferienende. Ja, wäre ich nur 4 Wochen in Spanien. Müssen wir mal gut überlegen, ob ich da nicht ausnahmsweise mal hin und zurück
fliege. Naja, in Ausnahmefällen. Vielleicht machst du das anders wieder gut.
Genau, oder ich fahre mit der Bahn, mal gucken.
Geht es darunter?
Ja, nur der deutsche Teil ist so schwer. Bei den Spaniern, die haben mir wirklich einige Strecken stillgelegt, was das Fliegen angeht.
Ja.
Weil deren Ding ist ja noch schneller als der Franzose.
Die Franzosen sind ja schon schnell.
Ja, aber die fahren ja wirklich 300. Also die haben die Strecken Madrid, Sevilla, Madrid, Barcelona, Madrid, Malaga, haben die so eingerichtet, dass es einen Express gibt, der nicht anhält.
Krass.
Der fährt in Malaga aus dem Bahnhof und dann beschleunigt er 20 Minuten lang, bis er seine 300 hat oder sowas. Dann fährt er zwei Stunden irgendwas und dann
bremst er wieder.
Ja, 20 Minuten ausrollen.
Geil.
Und Barcelona, Madrid ist, glaube ich, 2 Stunden 40 oder
ja,
sowas.
Das ist ja mega, aber.
Das
ist
wirklich schneller als fliegen.
Ja.
Naja.
So, los.
Komm, legen wir los hier. Oh. 1 und du die 2.
Du
darfst anfangen. Ich habe die Gläser im.
Habe ich schon gesehen, ich brauche noch welche mehr. Ich mache heute Felix 2 Flaschen auf. Und zwar, weil ich eine gefunden habe, erkläre ich nachher warum, oder wo ich was gefunden habe, und eine noch im Lager hatte und ich fand den Vergleich ganz spannend. Wir trinken Bordeaux, und zwar das Weingut Talbot, einmal aus dem Jahr 1990 und einmal aus dem Jahr 1986. Und den Rest erkläre ich dann später. Kein Shampoos, wie man hört.
Aber schon mal mit dem Coravin angestochen.
Rechts.
Rechts.
Links.
Links.
So, warte, ich muss mal kurz was aufmachen. Dann geht's.
Wir können schon mal Cheers.
Ja.
Cheers.
Cheers. Cheers ist schön.
Oha.
Was denn?
Jetzt müsste ich mir eigentlich Notizen machen, würde ich meinen. Aber erzähl mal erstmal.
Interessant ist ja schon mal schön, oder?
Ja, weil das ja sehr, sehr komplexe Weine sind und die haben rechts eine recht klare Nase und einen etwas diffuseren Gaumen und links eine sehr wilde Nase und dann einen sehr süßen Gaumen. Also sozusagen dann auch noch 2 Systemsprenger und das dann alles im Kopf. Na, ich werde mal mein Bestes geben.
Wir werden mal gucken. Ich suche gerade was und ich finde es nicht. Das ist eine schöne Idee, da freue ich mich. Es ist weg. Nee, ist nicht so wild. Okay, komm ich aus dem Kopf machen. Warum auch immer? Ich verstehe es nicht. So, nichtsdestotrotz. Also, fangen wir an, kriege ich aus dem Kopf hin.
Ich will euer Geld.
Alles. Gebt mir alles. Nein, wir wollen gern mit ein paar mit euch, ich hatte es mal angekündigt, wir wollen ein bisschen tasten.
Jawohl.
Ein bisschen tasten in verschiedenen Runden. In der ersten Proberunde jetzt dieses Jahr würde ich das mal mit Flo zusammen machen. Dann machen wir mal eine Runde mit Felix zusammen und so. Und immer mal so in dem Wechsel mit immer 2 Moderatoren. Vielleicht auch mal ein Gastmoderator und ich nicht. Oder mal. Also wir werden da lustige Varianten finden, wie wir das machen. Jetzt kommen wir euch ein bisschen in der flinken Variante. Gleich nach der Sommerpause müsst ihr ein bisschen spontan sein. Wir würden gerne am 21.09., das ist jetzt schon gleich. Ja.
Also muss ich unbedingt auch wirklich schneiden, damit das morgen ist der 12., damit das wirklich am 12. dann auch
noch. Genau, würden wir gerne in Berlin ein kleines Tasting machen, in einem Restaurant. Es gibt was Gutes zu essen und es gibt natürlich was Gutes zu trinken. Wir wollen aber auch für eine gute Probe ein bisschen schönes Geld. Das heißt, es wird nicht richtig geschenkt, es sind pro Nase 299 Euro.
Mhm.
Wir würden als erstes gerne mit euch ein bisschen Toskana verkosten. 2016. Wahnsinnig gutes Jahr.
Ne?
Für wahr. Und wir würden das ein bisschen darauf beziehen, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, was es denn an schönen Sangiovese gibt. Ja? Also wir suchen ein paar raus.
Ja.
Und wir suchen ein paar geile Super Toskana raus. Also zum Beispiel Onlaia, ja. 2016.
Onlaia 16 ist ja ganz besonders schön.
Ja.
Und auch sehr gesucht.
Da werden wir was Schönes zusammenkriegen, sodass wir mit einem guten Essen und einer guten Kombination was zusammenkriegen. Das heißt, wir treffen uns, es gibt einen schönen Champagner, es gibt was Nettes zu essen. Wir würden das bei Annabella machen, Annabella's Kitchen, eine Portugiesin, die natürlich eigentlich ist der totaler Quatsch. Die kann ja, nein, das ist natürlich kein Quatsch, aber ist ja, wir trinken ja keinen portugiesischen Wein, sondern italienischen, aber sie ist da ja
tolerant.
Total.
Und trinkt auch gerne ein Gläschen Champagner mit und wir haben auch schon mehrfach, glaube ich.
Ja, wir haben auch schon Riesling da gemacht und ja, sowas alles schon, und das schon, geht schon alles wunderbar.
Gelobt und gesungen, wie gut das ist.
Also ich kann euch auch zum Beispiel schon sagen, dass wir bei den Brunellos, weil ich es gerne mag und auch gerne wieder mal verkosten würde, würde ich gerne zwei große, also als Vergleich sozusagen machen, den normalen Puri di Sotto 2016 mit dem Puri di Sotto Reserve 2016. Ich glaube, das ist auch schon mal alleine wirklich eine tolle Sache.
Schaffst du es mir bis morgen Nachmittag die Liste zu schicken? Ja, dann kriegt ihr den Begleittext für diese Episode. Müsst ihr einfach nur hier auf die Shownotes gehen, dann findet ihr den.
Und das kann man wirklich machen, glaube ich auch. Ja. Und dann sitzen wir da schön zusammen und werden das über den ganzen Abend mit lustig Essen verkosten und uns darüber austauschen und werden natürlich auch ein bisschen was darüber erzählen. Mhm. Über die Toskana, über Flo, über mich, über also illustre Sachen. Und hoffen dann, also wie gesagt, ich weiß, das ist ein bisschen spontan. Wenn ihr darauf Bock habt, am 21.09., wir nehmen mich mehr als 12, also wir machen eine kleine Runde. Mhm. Ja? Und ich würde mich freuen, wenn ihr das schreibt, wenn ihr mir eine Mail schreibt, an sascharadke@mi.com. Dann würde ich euch nochmal die genauen Daten zukommen lassen, mit allen Überweisungssachen und sowas und den Weinen und dem Essen und so. Der Rest, also die Weine stehen ja morgen schon mit im Begleittext drin, ne?
Genau.
Das ist super, dann stellen wir die morgen schon mit in den Begleittext. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir daraus eine schöne kleine Runde machen, die wir dann öfter mal machen. Nicht immer mit den gleichen, also wenn ihr immer wiederkommen wollt, ist das natürlich auch schön. Da habe ich nichts gegen, aber das ist so der erste Anfang. Ein bisschen spontan, weiß ich, und dann kommen wir aber in einen besseren Rhythmus irgendwie rein. Das war jetzt ein bisschen wegen der langen Sommerpause. Felix ist eigentlich schuld.
Ich bin schuld.
Irgendwer muss ja schuld sein.
Mhm. Ich nehme das auf mich.
Das war das Erste. So, dann Proben fangen dieses Jahr, glaube ich, wieder ganz gut an. Ich bin jetzt übrigens, am Samstag bin ich auf einer Probe. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Das kann ich jetzt tatsächlich aber. Ja, da bin ich eingeladen, muss ich nach Stuttgart fahren.
Schön.
Ist auch nicht so, also jetzt, das ist bei Stuttgart, ja. Eine wirklich schöne Probe. Ich darf mal ein paar Highlights hier quasi mit droppen, ja. Krug Miss Nil 2008, Dom Perignon 2008, Krug Vintage 2002, Dom P 2002. Dann, da waren sie sich nicht ganz sicher, ob sie G-Max oder Kirschenstück nehmen. Ich hoffe, sie machen ein Kirschenstück.
Welches Jahr?
97, 99. Das ist, glaube ich, ganz geil.
Ja.
Von Birkin Wolf. Ich glaube, das ist ganz geil.
97 gibt doch gar keinen G-Max.
Da gibt es noch gar keinen. Nein. Okay, der G-Max war nur für, als sozusagen, als,
okay,
genau,
ja.
Genau.
Alles klar, ja.
Lafite 95 aus der Magnum. Mhm. Also eine schöne, runde Sache, da freue ich mich doll drauf. Bin da sehr gespannt. Ist ja auch so eine, ist, glaube ich, meine erste Luxusprobe, auf die ich so mit eingeladen werde. Also nicht die wir selber gemacht haben, aber so die ganz große oder... Das ist schon geil, da bin ich schon ein bisschen
fröhlich. Kommerzieller Anbieter oder privat?
Nee, privat. Ich muss natürlich auch noch irgendwas zu trinken mitbringen. Und zum Dornfelder wird mir schon noch unterkommen. Also irgendwas Kleines, was weg muss. Irgendwas Altes irgendwie. So. Und das ist, ich finde, die Proben fangen ganz gut an. Bei der einen, bei der nächsten, bei dir bin ich leider nicht dabei. Aber ich glaube, das wird ein guter Probenherbst.
Wir haben schon gut angefangen eigentlich. Wir hatten ja jetzt hier schon eine kleine... Der Bericht ist noch nicht fertig. Aber wir haben ja schon hier ein bisschen was vom Sommer übrig blieb, verkostet, als ich wieder da war.
Das war toll. Da saßen wir ja schön zusammen.
Ja, und haben so ein paar Dinge, Leute, die nicht in Wiesbaden mitmachen wollten, unter anderem. Erzähl ich gleich noch zwei, drei Sätze zu. Hatten wir ein paar sehr außergewöhnliche Weine im Glas. Deswegen habe ich ja mit Flo auch schon einen Podcast produziert, das aber als zweite Folge dran kommt, weil wir da ja auch diesen
Wein mit dabei hatten.
Wein mit dabei hatten, den ich unbedingt mal im Podcast haben wollte. Also wenn ihr wollt, kann ich euch jetzt schon sagen, nee, wisst ihr dann ja, wenn ihr den Bericht lest, wisst ihr ja auch schon vorher, was dann im nächsten Podcast kommt. Aber das ist ein so seltenes Stück, dass ich den unbedingt dann schon verwerten wollte. Aber trotzdem wollte ich mit dir die erste Folge machen und so weiter. Also, wir haben auch neulich bei unserer Kata-Probe. Wir haben also auch auf dem kleineren Niveau schon schöne Proben gehabt und auf dem großen Niveau ja sowieso. Also ja, das war bisher schon ein tolles Probenjahr.
Da machen wir jetzt ein bisschen weiter. Also wie gesagt, mit den kommerziellen Sachen so ein bisschen, da wollen so ein bisschen schauen, das hatte ich ja schon gesagt, weil wir müssen gucken, dass wir ein bisschen was in dem Keller bewegen und da sind so viele schöne Sachen, dass man wirklich auch schön was zusammenstellen kann. Mhm. Flo hatte jetzt gerne als erste Idee den Toskana. Finde ich okay, können wir gut machen. Ist eine schöne Nummer. Dann danach mal irgendwas anderes, werden wir uns was einfallen lassen, sodass wir dann immer sowas wiederholend machen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, das wird wirklich geil. Bei Tastings, dann war ich gestern, gestern saß ich im Restaurant, da saß ich bei Resich noch kurz und habe noch kurz einen Wein getrunken. Und da fiel mir auf, habe ich mich dann, wie sage ich das jetzt? Ich glaube, Gastronom sein ist nicht so richtig einfach.
Nee, glaube ich auch
nicht. Ich glaube, da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man das möchte. Aber es ist auch alleine wegen der Leute. Ja? Dann hast du gestern, also da saßen dann, die waren wirklich eigentlich so grundsätzlich ganz nett. Hinten saßen so zwei, die haben dann ordentlich Wein getrunken.
Ja.
Sahen aber auch von Weitem schon aus wie Berater. Mhm. Also klassische Frankfurter, sagen wir es mal so.
Okay.
Nicht Frankfurter Würstchen, aber...
Alle Klischees raus. Sag mal. Wir haben sowieso zu viele Hörer in Frankfurt.
Ich hab super Freunde, also wirklich, das ist, also bloß weil die da. Aber es war, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Und dann saßen sie hinten, haben gut Wein getrunken und da hatten auch, bin da mit hinter, noch weil Regis, der Inhaber, ein bisschen was erzählt hat, und hat dann hier Sascha und so, und da bin ich mit runter. Und dann ist es aber total schwer, wenn du so Leute hast, die sich dann irgendwie mit Wein auskennen, ein bisschen. Dann aber tatsächlich entweder sehr hart an sehr bekannten Weinen hängen, mhm, oder auch im Geschmacksprofil, sagen wir mal, vielleicht klassisch unterwegs sind. Und dann bist du da als Inhaber und versuchst irgendwie die Sachen anzubieten und holst eine geile Flasche raus, die dann wirklich auch anders ist, ein bisschen auch von der Chardonnay-Struktur, war die toll, die brauchte ein bisschen Luft zum Beispiel. Ja. Und dann wird die so abgewatscht. So, wo du sagst, ach nee, bah, mir schmeckt die Füße und so drin.
Ja gut, das ist ja einfach eine Frage der Kinderstube. Aber
es gibt schon häufig sowas, oder? Gibt es
leider häufig, das stimmt. Also witzigerweise ist auch das etwas, was ich hier in meinen Notizen habe, worüber ich heute nochmal reden wollte. das Thema, das ist, wie ich finde, wieder mal an der Zeit ist, ein paar Leute daran zu erinnern, dass wir nicht über Weine zu Gericht sitzen.
Ah, oder?
Das und ist erst schön, recht ja. Nicht über Winzer. Da müssen wir noch mal wieder ganz kurz, also wir müssen gleich noch mal über das Thema Demut reden.
Sollte man, ja?
Ja, das
passt auch, aber gut tatsächlich.
Gilt, ja, das genau. Gilt tatsächlich im Übrigen auch in dem Profibereich. Deswegen habe ich das noch auf der Uhr, dass ich so denke, dass sich da gerade komische Entwicklungen auftun.
Ehrlich?
Ja.
Oh, da bin ich ja gespannt. Aber also, das passt ja zu dem, was ich gesagt habe. Und ja. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das sehe, dass irgendwie dann dass es dann so in diesem, in dem nicht professionellen Bereich, aber dass die Leute so, boah, und das ist, ja, dass es schwierig ist, dass sie nicht mehr so richtig offen sind, so irgendwie. Vielleicht passt es gerade zur Gesellschaft.
Keine Ahnung, ob da gerade Leute Defizite kompensieren, die Unsicherheit oder ich weiß es nicht. Ja, aber es ist, wir sollten einfach weiter einen guten Vorbild.
Finde ich auch. Und da sitzt man nicht zugerichtet.
Genau.
Warum haben wir zwei Weine?
Weil der rechte noch eingeschlafenen Füße. Ach nee, wollten wir. Okay, warum haben wir zwei Weine?
Warum haben wir zwei Weine? Weil ich tatsächlich. Ich wollte was vergleichen und gucken, ob das eine Rolle spielt. Also, wir haben zwei Weine aus unterschiedlichem Jahrgang.
Ja.
Ja. Die natürlich grundsätzlich unterschiedlich schmecken. Ich bin gespannt, ob wir das rausschmecken, um was es
gemeinsam.
Na, das gar nicht. Ob du das nachher rausschmeckst, um was es mir tatsächlich geht, sozusagen, mhm, bei den beiden. Was kann ich dir sagen, bevor du was sagst? Also, zwei unterschiedliche Jahrgänge, ist klar. Ja?
Mhm.
Und was natürlich in dem Fall Sinn machen würde, ist das gleiche Weingut.
Ja.
Ja? So. Und es ist, das kann man auch sagen, Rotwein.
Witzig, wo du das sagst. Ich war ganz, ganz sicher, dass es Rotwein ist. Rechts wird jetzt gerade so ein bisschen sehr vegetabil, sodass, aber es ist viel zu rotfruchtig. Also es ist Rotwein, ja.
Was sagst du zu dem Wein? Also erstmal. Also
ich sag mal Folgendes.
Genau.
Sie sind beide sehr interessant, wirklich im Sinne von, also, aber der rechte ist so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Ja, man muss da hingucken. Der ist, ich hätte jetzt, zwischendurch war ich der Meinung, und ich habe die auch noch nicht geändert, dass der schon ziemlich alt ist, der rechte. Der startete, hatte ich ja gesagt, mit so einer ganz sauberen Nase, die dann komplett zusammenbrach. Ja. Die ist jetzt im Moment wirklich gemüsig und, ja, und auch so ein bisschen pappig, aber nicht Pappe im Sinne von nasse Pappe Weinfehler, sondern so im Sinne von so staubig sozusagen und immer noch nicht unangenehm, aber schon sehr fordernd. Sehr fordernd, so würde ich das mal sagen. Nachdem sie am Anfang so mellow waren. Ne? Ja,
ich habe beide Weine heute nur kurz mit dem Kork angestochen, um zu gucken, ob sie Kork haben und mehr nicht. Und dann habe ich
Kork tun die nicht. Genau. Dann hat dieser Wein eine ganz wunderbare Säure. Alkohol ist in der Balance. Das ist alles prima. Er hatte am Anfang eine schöne süße, nein, die süße Frucht hatte der linke. Er hatte am Anfang eine angemessene Frucht. Und jetzt dreht er auch sehr ins Würzige ab und wird krautig. Hat wenig Tannin. Es klingt viel schlimmer, als es ist. Deswegen sage ich, deswegen traue ich mich auch zu sagen, wie ein Verkehrsunfall. Ja, weil da passiert auch so viel. Ja. Aber da passiert nicht das, was normalerweise passiert, wenn du so ein, ja, du hast auch, ich habe die ganze Zeit zumindest eine Ahnung, dass wir auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Ich würde aber, also ich kriege im Moment nicht aus dem Kopf, dass das der Ältere ist und dass er schon ziemlich alt ist. Beim Linken hatten wir am Anfang eine leichte Reduktion, ein bisschen Stinker. Jetzt ist das so ein nobler Stinker. Das stinkt aber auch noch ganz schön. Ja. Also, aber das ist nicht ganz so fies. Das ist mehr so, ich sag mal, irgendwo in der Nähe hat da eine Kuh oder ein Pferd was fallen lassen. Ja, aber nicht direkt neben dir. So, ja.
Und oh, es bleibt so spazieren. So, oder es wird, wenn irgendwo jemand so ein Kind irgendwo vorzulassen hat oder was sagst du, ist weit weg, aber es ist immer noch zu riechen. Ja, verstehe. Weißt, was du meinst.
Und das ist sehr viel klassischer, so ein bisschen Zigarrenkiste, so ein bisschen klassisch Rotwein. Und ich habe zwischendurch immer wieder mit, einerseits mit Pinot geflirtet von der Struktur her, andererseits aber auch so eine Cabernet-Anmutung gehabt, so, also so eine leichte Cassis-Geschichte. Dafür ist aber fast zu leicht. Und dieser Wein profitiert von Luft. Nachdem der nämlich am Anfang so ein bisschen einerseits gestunken hat, andererseits in der Frucht sehr süß und plakativ war, dreht er gerade mächtig auf.
Finde ich auch.
Ja. Ja, ganz feiner Gerbstoff und richtig gut. Also wie gut, dass wir das ein bisschen Zeit dafür hatten. Hat sich komplett gedreht und zeigt dem anderen auch dermaßen die Rücklichter, dass es dann wahrscheinlich gleich jetzt schwierig wird, wieder zurückzuprobieren. Eigentlich habe ich gerade gar keine Lust dazu, weil der Linke wirklich, wirklich da alles zeigt, was man sich von einem schönen Rotwein, einem nicht zu druckvollen Rotwein mit einem sehr feinen Tanningerüst und einer passenden Säure, jetzt einer sehr noblen Frucht, leise. So eine gewisse grüne Würze, die dem Wein sehr gut tut. Ich würde jetzt sehr darauf vertrauen, dass wir nicht in Deutschland sind. Wir sind bei einem unserer Nachbarn, Italien oder Frankreich. Dieser Dunstkreis ist gerade für mich aktuell. So. Und ich würde sagen, der erste, also rechte, ist 20 Jahre alt oder sowas. Und der linke ist vielleicht 10.
Der eine ist 34 Jahre alt und der andere 38 Jahre alt, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Oh, okay. Dann hat sich der linke einfach extrem viel besser gehalten als der rechte.
Na, warte ab. Ja. Warum? Ja? Mhm. Erstmal dachte ich, dass der linke, der wahrscheinlich schönere Wein ist, war bei der Auswahl der Weine abzusehen, weil es per se erstmal das besser bewertete, nicht das besser bewertete, der besser bewertete Wein ist, nur von der reinen Bewertung. Liegt wirklich deutlich auseinander.
Ja.
Kann man auch wirklich, finde ich, merkt man. Aber was es mir ging, war Lagerung. Ganz simpel Lagerung. Ja? Wir haben links eine Flasche, die war einfach, die kam vom Weingut, wurde in einen klimatisierten Keller gelegt und wurde nur einmal rausbewegt in den Keller zu uns.
Ja.
Ja. Und wir haben rechts einen Wein, den habe ich schon das erste Mal vor einem guten Jahr gesehen. Mhm. und habe ihn jetzt am letzten Wochenende beim Antikmarktfest in der Suarezstraße gekauft. Der liegt schon seit über einem Jahr, also liegt er wahrscheinlich schon länger, liegt der bei einem Antiquitätenhändler. Liegt der, der hat vorne in seinem Laden, da scheint immer vormittags die Sonne rauf und so. Okay. Und da liegt der so drinnen und da lag der Wein schon die ganze Zeit drin. Und jetzt sagt er mir, das ist doch irgendwie, gucken wir mal. Ja? Ja,
der Rechte hat es hinter sich.
Der Rechte hat es dann quasi hinter sich, aber ich fand es trotzdem ganz spannend, weil ich mal gucken wollte, wie krass es ist. Weil also der Rechte lag jetzt sozusagen mindestens mal ein Jahr, wahrscheinlich länger. Ja. Der wurde einfach nicht verrechte Lage und lag auch wirklich warm. Ja? Als ich den da gekauft habe, war letztes Wochenende war das ja noch richtig knackig, Tür war offen, also es hatte alles irgendwie 30 Grad.
Ja.
So. Hatte der natürlich auch. Der ist jetzt einfach runtergekühlt und dann war das. Und ich wollte einmal sozusagen hier mit dir gucken, macht es den richtig tot? Das findest, hat es nicht. Ja? Aber ich weiß schon, du hast ja recht. Oder ist es was so überlebt? Aber du siehst es auch tatsächlich, das habe ich vorhin gesehen, das zerfällt schon, es zerfällt auch von der Farbe. Ja? Wir reden hier beim rechten Glas, das was, wo du sagst, das ist ein bisschen, also wir reden erstmal über Talbot.
Okay.
Also Bordeaux. Und wir reden hier über im rechten Glas, das zerfallene quasi, also der schlecht gelagerte über 1990.
Ja.
Und wir reden bei dem anderen über 1986.
Gut.
Bei dem wirklich perfekt gelagerten schön und das ist auch tatsächlich sehr ersichtlich, der rechte ist trüb, sieht ausgefallen aus sozusagen. Ja. Ich finde, er ist noch nicht tot sozusagen, also er zerfällt viel schneller. Ja. Mhm. Ich glaube, man kann ihn noch, wenn man ihn aufmacht und trinkt, möglichst aus schwarzen Gläsern, damit man nicht sieht, wie faserig er ist sozusagen, ja, dann kann man das noch machen. Aber der ist perfekt, der ist durchsichtig, der ist klar.
Das ist machen, aber dadurch, dass die Frucht so zerstört ist und wir wirklich auf dieser ganzen grünen, vegetabilen und sonst wie gemüsigen Note sind, darfst du natürlich auch nicht wissen, was es ist. Mhm. Wenn du sagst, das ist jetzt Cabernet, dann denken die Leute, das ist jetzt alles total unreif oder sowas wegen dieser... Ja. Also es kommt dann ja ganz
gut hin. Kommt gut hin, kommt voll. Ja klar, kommt genauso hin wie ein Verkehrsunfall. War es quasi.
Die Cabernet-Syrah-Geschichte kommt so ein bisschen hin. Er ist, 86 ist natürlich, im Alter lag ich völlig daneben, allerdings gut. Es ist 86.
Der war perfekt gelagert.
Ich glaube, 86 Bordeaux ist ja der Jahrgang, bei dem einige jetzt erst aufmachen, so ungefähr. Ne?
Genau, 82, 86 sind so die, ja genau. Und das ist, ich finde es aber eigentlich ganz spannend, weil das doch wirklich, also 86 so klar und so sauber. Und da ist es wirklich, also die perfekte Lagerung macht dann doch schon deutlich was aus. Ja? Also wirklich, wo du sagst, okay, das Zeug ist, wenn es gut, irgendwo gut liegt, dann, der war ja damals auch Talbot, war gar nicht so schlimm teuer.
Nee, 86 sowieso nicht, aber
also oder so nicht.
Nee, das ist richtig, ich habe auch noch Talbot aus 2005. Ist erst, glaube ich, 2009 und so durch die Decke gegangen, als das alles durch die Decke ging. Sehr schön.
Ich
habe mal Félon Ségur aus einer Getränkemarktauflösung gekauft für einen kleinen Taler und habe dann erst festgestellt, dass die Etiketten so richtig sonnenvergelbt waren. Interessanterweise hat das die Weine kaum beeinträchtigt, obwohl Sonne eigentlich das Schlimmste ist. Aber es war halt nochmal hinter Glas, irgendwo im Regal und witzigerweise, aber das war natürlich auch nicht ganz so lang. Also es kann auch einfach sein, dass es dann nochmal die zusätzlichen Jahre dann obendrauf sind, dass Sonne dann vielleicht eine Spätwirkung sozusagen hat.
Lustig, das würde ich gerne. Fand ich spannend.
So, das passt doch sehr gut zu Saschas Plänen für eine Probe. Wir trinken nämlich Toskana 2016. Volta von Bertinga, das ist ein Merlot, reinsortig. Cheers.
Cheers. Oh, anders als eben.
Anders als eben. Ja, Wiesbaden, ne? Erste Folge nach der Sommerpause. Wir müssen über Wiesbaden reden.
Ja, finde ich auch.
561 mal großes Gewächs aus 312 Lagen wurde dieses Jahr gemacht.
Hattest du alle oder hast du was
ausgewählt? Nee, es sind 464 Weine in Wiesbaden gewesen, also rund 100 nicht, beziehungsweise ist ja immer so mit den Late-Releases immer noch so eine Sache, aber man kann sagen ungefähr 100 nicht. Das war auch ganz interessant, es haben nämlich einige tatsächlich jetzt geschwänzt, wohl auch das erste Mal aus finanziellen Gründen.
Große Namen?
Man weiß bei nicht jedem, warum er wie.
Also, ja, klar.
Gröber hast du mitbekommen, ich habe von Autografen noch nicht dabei, von Oettinger, Jakob Jung, ich habe... nicht gezählt, wer jetzt so nicht dabei war, aber es waren schon so ein paar. Matthias Knebel war nicht dabei. Okay. Es gibt welche, die stellen nicht aus, weil es für sie keinen Sinn macht. Leute wie Ruck Arnold und so, also gerade viele der, ich sag mal, ländlichen Betriebe in Franken und so. Aber die anderen waren eigentlich immer dabei und da haben jetzt einige doch irgendwie zurückgezogen. 561 große Gewächse aus 312 Lagen. Das heißt, im Schnitt gibt es nicht mal 2 GGs aus jeder Lage. Also kommt quasi, wenn du davon ausgehst, dass viele ja weiß und rot sind, dann hast du quasi eine Lage, einen Wein. Krass. Und dann hast du diesen alten Vorwurf nach dem Motto, jedem Winzer sein GG, weißt du, für jeden dann irgendwas. Gibt, glaube ich, wirklich nur ein Glaser Himmelstoß, die tatsächlich keine GG-Lage haben, obwohl sie eine erste Lage haben, auch so eine Parzelle in der ersten Lage noch abgetrennt, die wirklich hohes Niveau hat. In jedem anderen Landesverband haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, hätte man denen das längst nachklassifiziert. Aber ansonsten hat so jeder seine. Und jetzt macht der VDP so ein Re-Evaluierungsprogramm.
Okay, klingt spannend.
Um mal zu gucken, ob die denn eigentlich wirklich alle groß sind. Bisher haben sie aber nur die Institutionellen eingeladen. Sie haben sich mit Eichelmann unterhalten, mit Wein Plus, mit Wino Weinguide und so weiter. Mich haben sie nicht gefragt.
Kurze Zwischenfrage von mir. Sind wir, weil es mir gerade einfällt, sind wir das einzige Land, was so eine Veranstaltung in der Form macht eigentlich? Nee. Gibt noch mehrere Länder,
ja, die sowas. Die Österreicher machen das auch gerade jetzt. Das ist gerade im Moment.
Ja.
Die Österreicher, wobei das da nicht alle auf einmal machen, weil die haben ja mit den ÖTW und so weiter. Die österreichische Traditionsweingüter, genau, und dann Steirische Klassik und so. Aber die tun sich teilweise zusammen und zeigen die Sachen dann.
Aber es sind nicht so viele. In Amerika und sowas gibt es sowas.
Es gibt natürlich so Anteprimas. Sowohl Chianti macht das in Florenz ganz auch sehr professionell. Okay. Dann gibt es das für Barolo und so weiter.
Okay, alles klar.
Ich halte von diesem Reevaluierungsprogramm übrigens nicht viel. Ich finde das nicht so schlimm, dass wir jetzt so viele Lagen haben und dieses. Ich glaube auch nicht, dass man das evaluieren kann. Wir waren, haben der ein oder andere vielleicht gelesen, am Tag vor der GG-Premiere waren wir bei Wittmann und haben so eine 10-Jahres-Vertikale gemacht. Die gab es vor 10 Jahren schon mal, da hatte ich irgendwie keine Zeit und diesmal war ich dann mal dabei. Wittmann, Moorstein, Kastanienbusch von Rebholz und Idich von Christmann. Und dann, wenn du das dann siehst, ich war nie so ein großer Christmann-Fan und ich finde, dass die Tochter wirklich einen tollen Job macht und ich werde mehr und mehr zum Christmann-Fan, wenn gleich ich bin, ich werde gleich nicht den Gebetsteppich ausrollen. Also, da sind immer auch mal Weine dabei, wo ich sage, ne? Aber sehr, sehr vieles, sehr gut.
Wirklich. Okay. Wie lange macht sie das jetzt schon?
Ich glaube schon 4 Jahrgänge, okay. 5 Jahrgänge.
Ja, krass.
Rebholz, ich bin eigentlich schon lange Rebholz-Fan, aber ich bin auch HSV-Fan. Also, und das hat durchaus Parallelen.
Oh Mann!
Muss man so ein bisschen vorsichtig sein, die hören das ja eventuell. Nein, die sind auch wahnsinnig nett und so, aber du hast halt immer wieder zwischendurch mal, wenn du ganz große Erwartungen hast,
dann geht's auch mal wirklich schief.
Geht's auch mal richtig schief. Ich habe einige der größten Erlebnisse mit Wein von Rebholz, aber manchmal, insbesondere wenn du denkst, jetzt kommt er, jetzt und dann irgendwo hinstellst für andere, dann kannst du ja manchmal.
So ein Achter Sonnenschein Pinot von Rebholz, da kenne ich, denke ich, sofort mit Freude, mit großer.
Also die machen auch tolle Sekte und so. Das ist allerdings auch, du sprichst eines der Probleme an, nämlich dass sie gerade bei den Nicht-Riesling so besonders gut sind und gerade für die Rieslinge immer so gelobt werden. Sowohl die Sekte als auch die Pinots, aber auch so Sachen wie. Ich glaube, die machen die Goldmuskateller. Also die haben so Sauvignon Blanc und so alles mögliche. Das ist ein Pfälzer-Betrieb. Die haben mal mehrere Rebsorten. Oder eine gelbe Orléans war das, glaube ich.
Gelbe
Orléans. Eine lustige Spezialität, die dann aber wirklich toll schmeckt. Und naja, egal. Wittmann hat dann da so eine Kollektion hingestellt. 10 Weine ohne viel und tadel. Sogar der von mir immer hier als Beispiel angebrachte 15er, dass er mal einen Wein verhaut, hat sich mittlerweile wirklich ganz wunderbar entwickelt. Wobei man sagen muss, 14, 15, 16, was gerade bei Kastanienbusch teilweise herausragend war, 16er hatten wir ja auch bei unserem Weihnachtstrinken, ist bei Wittmann teilweise nur Granatengut. Granatengut im Sinne von eine Stufe unter. Da rolle ich dann eher den Teppich in Richtung Rebholz aus.
Okay, krass.
Aber trotzdem, vom Allerfeinsten, jetzt stell dir mal vor, du machst jetzt so einen Lagenvergleich. Der Moorsteiner ist, was 60 Hektar groß. Also die VDP-große Lage ist 29 Hektar groß.
Ja, das ist aber schon viel.
Der Kastanienbusch übrigens auch. Der Kastanienbusch ist 29 Hektar groß. Ja, die haben immer ein Problem. Die haben 3-4 Betriebe, die da begütert sind. Das ist im Kastanienbusch, das ist Wehrheim, Rebholz.
Genau.
Was man nicht weiß, ist Kranz, weil ich glaube, Kranz macht eine andere Rebsorte. Die machen Chardonnay oder so. Die machen also kein GG. Und ich glaube, es gibt sogar noch einen. Aber jetzt ist das Problem, wenn du den anguckst, der ist relativ rechteckig. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Gebetsteppich, um mal im Bild zu bleiben. Ja.
Und jetzt ist einer oben rechts, einer unten links, einer oben links und einer unten rechts. Und jetzt kannst du halt keine Verkleinerung vornehmen, dass du sagst, wir nehmen jetzt hier nur dieses Teilstück und erklären das jetzt zum GG. Das ist ja auch eines der Probleme beim Moorstein, weil ein Gutzler dann noch einen wirklich tollen Spätburgunder macht, aber an einer völlig anderen Ecke.
Ja,
und deswegen können sie da keine Gewanne einziehen und sagen, wie jetzt eben beim Mandelgarten, wo sie die Meerspinne dann als GG gemacht haben oder der Rest des Mandelgartens ist einfach erste Lage. Das haben sie ja bei ganz vielen Dingern gemacht, manchmal sogar zwei GG und dann dazwischen. Und das geht bei diesen Weinen dann teilweise nicht. Und wenn du dich jetzt hinstellst und das vergleichst, dann vergleichst du natürlich in dem Moment Wittmann versus Rebholz. Zwei Top-Betriebe. Wenn du das Gleiche machst mit den hochgeschätzten Gutslers, Rotwein, unglaublich Weißwein, sehr okay, muss man sich nicht für schämen, ist aber nicht Wittmann. Wenn du jetzt, also, und Gleiches gilt auch für
okay, du kannst es schlecht vergleichen.
Ja, aber wenn du jetzt die gleichen Lagen vergleichst und du nimmst eben statt Rebholz und Wittmann, nimmst du jetzt entsprechend Dr. Wehrheim und Gutzler, dann wirst du feststellen, ganz anderes Bild. Die Lage, würdest du dann sagen, so gut ist die Lage aber nicht. Ja, ich bin ja ein großer Wehrheim-Fan. Gerade jetzt die Nachfolgegeneration. Super und tolle Typen, aber auch Leute, die zwischendurch mal eins verhauen haben. Also da kenne ich auch relativ viele GGs, weil ich das auch lang gekauft habe und so. Mhm. Und die sind dann, die finde ich im Weißburgunder konstanter als im Riesling. Also, was willst du denn da vergleichen? Jetzt kannst du hier eine Re-Evaluierung machen und dann ja,
so, genau, das ist schwierig. Ja,
du reevaluierst im Wesentlichen den Winzer, vor allem wenn du 312 Lagen hast, 200 VDP-Betriebe, 561 GGs. Also ich würde, wenn man mich einladen würde, man lädt mich ja zum Glück nicht ein, würde ich dann ablehnen und sagen, nee, lass mal, okay, ich kann gern an mir vorbei.
Macht man sich keine Freunde mit, wa?
Es ist auch so, weißt du, wir haben ja hier über meine Zuneigung zu Robert Parker gesprochen und dass ich dieses Bewertungssystem so gut finde, dass du sagst, eigentlich ist es gar nicht so schwer, einen perfekt schmeckenden Wein zu machen, das sind 90 Punkte und alles darüber ist so eine zusätzliche added complexity, die manche Menschen gar nicht schmecken und die manche Menschen auch, die man teilweise auch gar nicht schmecken muss, da geht es dann und so weiter und so weiter und so ähnlich, denke ich, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich habe ja immer gesagt, ein 100-Punkte-Wein ist nichts anderes als ein 99-Punkte-Wein mit netteren Mittrinkern.
Ja, voll, klar.
Und das kannst du bei Lagen ganz genauso sagen. Ja, also die eine Lage machst du noch eine kleine Unterteilung. Ja. Ja, teilweise hat das ja auch nur wirtschaftliche Gesichtspunkte, dass die Leute sagen, ich will halt noch mehr Lagenwein machen. Also mache ich eine erste Lage drumherum und nehme die eine Parzelle. Und dann kommen immer alle mit dem Burgund und sagen, ja, aber das Burgund, nur ganz wenige.
Aber das ist ja
burgundische Verhältnisse würde ich hier uns nicht raten.
Also ich glaube auch, das macht wirklich nicht viel Sinn.
Oder? Ja, vor allem, ich glaube, das Burgund ist... Wie soll man das jetzt sagen? Das machen wir vielleicht ein anderen Mal. Aber ich will nur eine kleine Sache sagen. Ich schreibe seit einem Jahr schreibe ich für Meininger eine Serie über den Klimawandel. Habe jetzt den vierten Teil gerade in der Mache und habe mit ganz vielen sehr, sehr kompetenten Menschen gesprochen. Alle reden immer so über Bordeaux und den Klimawandel, wie schwierig das ist. Und Rhone und Grenache mit dem endlosen Alkohol und. Keiner redet über das Burgund, aber die Fachleute, die reden eigentlich nur über das Burgund. Ja? Und sagen, das ist echt... Eigentlich eine Region, die sehr gekniffen ist. Und wenn du dir dann in der Mosel anguckst, in so einer, sagen wir mal, Wehlener Sonnenuhr oder sowas, wo jetzt in der Mitte mehr Ertrag gemacht wird und dafür dann der Kabi, also mehr Trauben, deswegen die Photosyntheseleistung auf mehr Trauben verteilt, weniger Zucker, früher geerntet und dann machst du einen schönen Kabi, da wo du früher das GG gemacht hast und oben unterm Wald pflanzen die teilweise sogar neu, weil da war es früher zu kalt. Ne? Da wird jetzt irgendwie High-End gepflanzt mit besten Klonen, geilster Scheiß und richtig Arbeit reingesteckt und da kommt jetzt das GG her. Es geht im Burgund leider nicht, weil da oben ist ja Premier Cru.
Ja.
Und in der Mitte ist ja Grand Cru und das ist ja alles in Stein gemeißelt. Ja, da ist ja seit 100 Jahren nichts geändert worden. Und wer irgendwie, die würden ja eher 200 niedliche Katzen im Brunnen von Chambertin ertränken, als dass sie irgendwie Premier und Grand Cru tauschen da irgendwie. Ja? Also öffentlich notfalls, ja? Wenn man sie zwingt. Und gleichzeitig sagt dir jeder, ja, müssten sie aber vielleicht mal langsam. Und in dieser dynamischen Zeit jetzt Lagen zu re-evaluieren, herzlichen Glückwunsch, kannst du 20 Jahre direkt wieder anfangen.
Genau, fängst du jetzt, stimmt.
Ja, nicht so meins. Aber mal zur Veranstaltung selbst. 464 Weine, rund 100 nicht. Und das hat auch, glaube ich, ein bisschen damit zu tun. Also ein, zwei Leute haben mir auch gesagt, ey, es ist sehr viel Geld, was du mittlerweile...
Das glaube ich.
Weil wir werden auch sehr, sehr hofiert. Wir kriegen sehr viel Catering. Und mittlerweile wird ja auch die zweite Übernachtung gezahlt, weil wir ja drei Tage verkosten. Und Ich meine, klar, ich zahle immer noch eine Anreise und eine dritte Übernachtung, weil man das nicht schafft und so weiter. Also ich finde das sehr nett, aber auf der anderen Seite, ich weiß, dass bei den Internationalen, die werden teilweise eingeflogen, kriegen noch Taxigutscheine, damit sie auch gar keinen Euro bezahlen müssen, wenn sie da sind.
Ja, das macht ja auch, also es ist ja schon, 200, ich meine, du leistest ja auch Arbeit. Das muss man, ich finde ja tatsächlich, leistest du Arbeit, und ja, dass du da überhaupt noch was für bezahlen musst, finde ich auch.
Ja,
per se aber nicht richtig in Ordnung.
Ja, gut, aber in dem Moment ist es okay.
Verstehe ich, ja.
Also ich, das ist ja das wesentlich zahlen, das ist ja die Steady-Unterstützer sozusagen. Es ist ja eine wesentliche Veranstaltung, weil ich ja auch meine Notizen zur Veranstaltung mit den Steady-Unterstützern teile. Die sind ja die einzigen, die dann quasi die Arbeitsmappe kriegen mit allen 460 Beschreibungen. Und unabhängig davon, das hat die Kosten so nach oben getrieben, dass einige Weingüter mittlerweile sagen, naja, also
bringt es mir nicht.
Wir hatten hier jetzt eine Verkostung, ich weiß nicht, wann der Bericht jetzt live geht, mit diesem wirklich tollen Gröbewein, die einfach im Schatten von Wittmann stehen. Die machen ja auch Moorstein, ja, Kirchspiel, Aulerde. Und keiner redet über sie. Und die machen insgesamt 50.000 Flaschen. Deswegen machen sie davon auch nicht viel. Und die haben jetzt gesagt, nee, wir stellen da nicht mehr.
Ja, jetzt sagen wir mal grob, wenn das die 5.000 Euro kostet, dann verkaufen sie lieber viel mehr Flaschen von. Und dann haben sie da mehr von, als wenn sie da...
Vor allem können sie eine ganze Menge Muster auf den Weg bringen an die Leute.
Ja, die wo's, genau.
Wir haben ja auch Achim dabei gehabt. Achim hat mich angerufen und gesagt, weißt du was, hast du Lust? Weil du schreibst ja auch wenigstens drüber. Also wenn du sagst, du nimmst das Muster, dann schreibst du ja auch drüber. Ja. Ich sage ja auch oft genug, ich nehme das Muster nicht, weil ich nicht drüber schreiben will. Oder ich sage, ich probiere lieber irgendwo unterwegs, dann weiß ich, ob ich schreibe. Aber wir werden schon sehr hofiert, was vielleicht auch dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Demut da
an den Tag legen
könnten. Das passiert gerade irgendwie nicht mehr so. Also ich habe eben schon mal gesagt, wir sitzen nicht zu Gericht, weder über die Weine noch über die Winzer, noch erst recht nicht über die Winzer, das finde ich schlimm. Und ich bin nicht der Papst. Mir passiert das auch manchmal.
Wirklich nicht?
Nee, mir passiert das auch manchmal.
Aber wenn ich hier komme, muss ich mich immer erstmal abknien und in den Ring küssen.
Also, wenn ich da dann so 7 echt belanglose Dr. Losen GGs hintereinander wegverkosten muss.
Das ist gar nicht gesagt.
Und jedes Jahr eines eben nicht belanglos ist, nämlich der Uerzige Würzgarten, weil die Kellertruppe von Losen genau weiß, wie man guten Wein macht. Und du so weißt ja, der Kinheimer Rosenberg, der ist aber auch nicht für mich gemacht. Der ist ja für andere Zielgruppen gemacht, der kostet auch 19 Euro und so weiter und so weiter. Das ist für mich nicht das, was GG sein soll. Dann kann ich mich auch mal in Rage reden und in einem kleinen Kreis wie jetzt hier, unter uns 4.000, sage ich das dann auch. Aber auch deswegen, weil Ernie Losen, wenn er das hören würde, sagen würde, was kümmert das die deutsche Eiche, wenn sich das Borstenvieh Botmann dran reibt. Ja,
also stimmt.
Er und Markus Molitor haben nun wirklich nicht das Problem, dass sie meine Zustimmung brauchen oder sowas. Ja? Also deswegen, ich bin jetzt nicht der Papst, mir passiert das auch manchmal, aber öffentlich sowieso nicht und es passiert, es rutscht mir dann auch wirklich eher so durch. Ich finde, immer häufiger wird da schon dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unter der Gürtellinie, aber schon so ein bisschen schnell und hart geurteilt. Und wir hatten ein interessantes Erlebnis hier bei der Probe, die wir gehabt haben. Wir haben nämlich von meinem Freund Jörg Tarnisch, 2 Weine habe ich reingebracht, das GG und die alten Reben, beide aus dem Lieser Niederberg Helden. Das eine war noch ein 22er, 23er alte Reben, ist hier total durchgefallen. Irgendjemand sagte so schön, ich, das warst du oder das war Jan, der sagte, der schwappt so gemütlich durchs Glas. Das ist so ein bisschen kompottig, ein bisschen nett und liefert nicht so wirklich. Wir hatten ihn nun auch nach sehr, sehr starken GGs.
Das stimmt.
Aber trotzdem, das ist vollkommen richtig. Und dann habe ich mit Jörg telefoniert und dann haben wir so ein bisschen erzählt. Und ich sagte, naja, also wenn es eine Blindprobe ist, ist es sowieso okay. Das kann ich immer mitleben. Ich wollte ihn sozusagen mal darauf vorbereiten. Er sagte, aber Felix, du kannst dir auch gleich vorstellen, was hier los war. Das ist uns hier alles weggefault. Ich möchte in meinem Leben nie wieder sowas erleben wie die Erde 23. Am Ende habe ich da am Weinberg gestanden und habe echt mit den Tränen gekämpft, weil der ganze Weinbergboden war voller Trauben.
Scheiße.
Da lag mehr als im Keller. Da ist mehr als die Hälfte im Weinberg geblieben und wir haben geschnippelt wie die Blöden. Ja,
ja, scheiße, das ist natürlich jetzt.
Und dann machst du halt und dann, ja, aber weißt du, aus meiner Sicht ist das so, er hat nur gesundes Traubenmaterial geholt, dann hat er das sauber in seinen wirklich teuren Fässern
Beste,
und so weiter.
Das Beste, was gemacht, was ging.
Das Beste draus. Ja. Und das ist nur so ganz gemütlich. Und dann gegen ein schönes super GG aus Rheinhessen, was wir gerade hatten, ja, irgendwie da kackt er dann halt ab. Aber das kostet 25 Euro und dann sagst du halt, weißt du, und auch, ja, er hat alles gegeben und dann zahlt der Kunde. Und wir wissen auch nicht genau, wie sich das nachher entwickelt. In 3 Jahren macht der Kunde dann eine Vertikale 21, 22, 23 und sagt, drei schöne Weine, der 23er war vielleicht der am wenigsten starke, aber richtig schwach war der auch nicht. Ja, ja. Und ist dann auch noch wirklich, das musst du nicht vom Markt nehmen. Mhm. Ja, so, muss man mal so sagen. Und dann habe ich geguckt und festgestellt, ja, Tatsache, der ganze Flight da in Wiesbaden, also Jörg ist nicht VDP, ist nicht in Wiesbaden, mein Lieblings-GG an der Mosel, immer, wisst ihr alle, was jetzt kommt, Lisa Niederberg-Helden von Schloss Lisa. Oh. Das habe ich geschrieben, gemütlich. Ja. Ich hab nicht wörtlich gemütlich geschrieben, sondern ich habe geschrieben, es hat es nicht ins Blog geschafft. Und deswegen habe ich dann, warte hier, wo sind wir? Es war der letzte in einem Flight. Leichte Reduktion, viel Frucht, auch etwas weich. Das ist ein erschreckend schwacher Flight. So, ich sage das jetzt mal hier, weil ich es ja nicht. So, was war da drin? Da waren die ganzen Goldtröpfchen drin. Auch das von Lisa, das ist das Einzige, was es ins Block geschafft hat, weil es gut genug war. Ansonsten war es Kesselstadt. Und dann war da noch Hofberg und Goldtröpfchen drin. Und dann ging das aber gleich weiter, weil es geht ja den Fluss dann entsprechend runter. Paulins Hofberg von Fritz Haag. Dann auch Jüffer fand ich gut. Dann Losen, Bernkastelei. Die ganzen Bernkastelei waren. So, dann habe ich schon gedacht, so, was habe ich den Leuten getan, dass sie mir das hier hinstellen? Ja, und dann kriegst du aber eben, so, dann bist du aber froh, dass du das nicht schreibst, ja, weil diese ganze Region, die haben alle gekämpft.
Wie Sau.
Ja, wie Sau.
Das stimmt. Das man auch, okay, Demut,
und,
ja.
Und auch das Lisa GG, das kostet 36 Euro. Und ich habe im Übrigen gesagt, ganz okay, ja, es ist immer noch ein GG. Also es ist, diese Liste ist ja früher für mich etwas einfacher gewesen, weil ich immer dann, bei so einem hätte ich reingeschrieben, TG, kurz für teilgenommen. Ja, schafft es nicht ins Blog, TG, fertig ja, aus. Aber da jetzt die
Steady-Unterstützer,
mache ich mir die Mühe, da ein bisschen Anhaltspunkte reinzugeben, damit vielleicht auch, wenn ich mal später nochmal nachgucke und eine Frage kommt oder sowas, da entsprechend die Leute auch was kriegen können. Und da bin ich bin einfach nur froh, dass ich da nicht auf die Kacke gehauen habe. Wenn mir jetzt jemand, von dem ich sehr viel halte, von dem ich auch kein Bullshit erzählt bekomme, sagt, ey, ich möchte das nie wieder erleben, stell dir vor, dann trittst du da nochmal nach.
Aber dann ist doch die Frage, also liegt es dann auch ein bisschen daran, dass die Winzer das zu wenig kommunizieren oder sollten sie es auch nicht kommunizieren, weil sie natürlich dann nicht sagen können, wir haben scheiß Jahrgang gemacht, weil das alles, also weißt du, dabei ist sich die Maus ja an den Schwanz. Also,
das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Du kannst natürlich nicht den Leuten sagen, bitte erwarten Sie nicht zu viel.
Genau.
Dann sind die alle...
Liegen die Flaschen rum. Na, dann kauft die keiner.
Genau. Ja, und auch die Kritiker sagen dann, ja, ich bin ja schon gewarnt worden und ich muss auch wirklich sagen. Und dann, wenn du dann an den Falschen kommst, dann macht der da auch noch so ein Fass auf. Genau. Und so, ja, nee, du kannst ihn nur so hinstellen, blind und gut ist. Aber es ist natürlich...
Es ist schon schwierig. Also dann wäre ja sozusagen, das wäre ja toll, wenn alle so ein bisschen tatsächlich, so, wenn man da so ein bisschen Demut nehmen könnte und sagen könnte, okay, die Winzer sagen, war ein scheiß Jahr, jetzt gucken wir mal auf dem Niveau, also mit der Information und sagen, okay, wie gut ist es denn tatsächlich trotz des Scheißjahres?
Das ist ja auch, glaube ich, wirklich ein sehr lokales Phänomen. Ich fand an der Saar war das schön, hatten wir schöne Weine und also insgesamt hat die Mosel nicht so gut geliefert, aber
und das ist Mosel ja auch nicht so typisch, dass sie nicht so gut liefert. Also das ist ja, Mosel hat ja schon oft eine Variante, wo sie gut liefert, oder?
Also ja, na, sie sind leider sehr, sehr wechselhaft, sagen wir mal so. Also so die echte Bank sind sie nicht. Unabhängig davon, also das ist die eine Sache, dass ich vielfach denke, so ja, da wird schon ziemlich viel draufgekloppt. Und das andere ist, dass ich auch so eine gewisse Unfehlbarkeit bei vielen Leuten mittlerweile so sehe. Also nach dem, ich habe hier
Verkoster immer... meinst du?
Ja, ja. Ich habe immer gesagt, so der Sommelier-Hype geht mir so ein bisschen auf den Nerv. Voll
auf die Eier.
Entschuldigung. Ja, das kann man wirklich, also ne, und dieses, weil etliche von denen haben eine sehr, sehr rudimentäre Ausbildung und leben sehr in der Klischeewelt und dann wird hier bam und so und jetzt muss man aber selbstkritisch sagen,
oh. Wir auch.
Also jetzt komme ich auch mit einem konkreten Beispiel um die Ecke, damit man das auch mal versteht. Und hier sage ich auch wirklich, hier habe ich schon den Anspruch, der Papst zu sein. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Das wisst ihr auch. Ihr wisst, dass ich nichts scheißer finde auf gut Deutsch, als Sachen zurücknehmen zu müssen. Ja. Ja? Und das ist ja das, was ich immer wieder hier gerne mal anführe. Ich habe relativ wenig zurückzunehmen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mich nicht so fett irgendwie aus dem Fenster lehne und im Brustton der Überzeugung irgendwas rausballer. Ja, das ist dadurch auch leichter, nichts zurückzunehmen zu haben oder wenig zurückzunehmen zu haben. Aber trotzdem liefere ich immer noch genug Informationen. Wir haben einen Wein gehabt. Wagner Stempel. Spätburgunder GG.
Ja.
Der war völlig verunglückt.
Ja, Verkehrsunfall?
Nee,
Ach, es war richtig, es war total. Also,
ja. Füße oder was? Also alles, was wir nicht sagen wollen. Ja. Daniel Wagner wird das mit einem großen Lachen zur Kenntnis nehmen. Deswegen, also natürlich, ich suche mir die Gegner dann auch aus. Ja, ja. Ja, mit Daniel bin ich auch per Du und so. Gar kein Problem. Das wird schon werden. Und wir sitzen da immer in so einer Ecke zusammen und beraten uns manchmal, weil ich wirklich immer denke, es kann auch sein, dass ich den Wein einfach nicht verstehe. Das ist so bei vielen Sachen, genau. Wenn ich irgendwas schlecht finde oder so, frage ich immer gerne mal, Paul sitzt rechts neben mir, links neben mir sitzt Markus, also Sam Hofschuster, rechts vorne vor mir sitzt Christoph Raffelt und Christoph ist ein wirklich enger Freund von Daniel Wagner. Also bei diesem Wein, der stank, als wärst du gestolpert und mit der Nase zuerst direkt in den Kuhfladen direkt rein.
Scheiße.
Also ganz, scheiße. Ganz scheiße. Schlimm. Okay. Und darunter lag so eine Frucht, die war erstens bonbonig und zweitens untypisch. Da war wirklich alles verunglückt. Ich frage Paul, was ist los? Er sagt, ja, das ist. Darüber könnte man noch länger diskutieren, was da los ist. Und dann frage ich Christoph, weil er mit ihm befreundet ist, und sagt, Christoph, was? Und dann sagt Christoph auch, naja, also der hat sich total gefunden, wenn es um Riesling geht, aber bei und auch bei Chardonnay. Ich meine, die Chardonnays haben wir immer einen hier gehabt, auch im Podcast. Fantastisch. Aber beim Pinot sagt er, der experimentiert immer noch. Sagen wir doch einfach mal, dass dieses Experiment wird er so nicht wiederholen. Ja, sagen wir das mal so.
Das verstehe.
Und dann finde ich kurze Zeit später in der Nachberichterstattung oder in der Berichterstattung, dass ein Kritikerkollege bei seiner Top-10-Liste oder sowas aus Wiesbaden diesen Wein als einen der 2-3 besten Spätburgunder auf einem Niveau mit den besten von Fürst und Huber irgendwie stehen hat.
Ach echt?
Ja.
Oh.
Oh. Sagt sogar noch, da ist noch eine leichte Reduktion, aber dahinter versteckt sich schon. Nee, leichte Reduktion. Was ich damit meine, ist einfach nur, es geht jetzt auch gar nicht darum, wer das ist völlig wurscht. Die Sicherheit möchte ich gern haben, aus diesem Eindruck, den ich da hatte, abzuleiten, kauft euch das, das wird sich großartig entwickeln. Es geht nicht darum, dass ich, ja, ich habe den Wein im Blog natürlich nicht besprochen. Ich habe in dem, in der, ich habe vier Flights sind in meiner Excel leer geblieben, weil ich hatte sie ins Blog übertragen, wollte dann die Excel sichern oder so, dann nahm was bei mir. Und in dem Augenblick stürzte mein Computer ab und dann waren die Daten alle weg. Da sie aber im Blog waren, habe ich nicht nochmal nachverkostet. Das hätte ich auch, glaube ich, gar nicht geschafft. Also deswegen sind da jetzt, aber da habe ich extra nochmal reingeschrieben, ist total verunglückt, weil das natürlich im Gedächtnis geblieben war. Und dann denke ich so, das ist echt selbstbewusst, sich jetzt hinzustellen und bei so einem problematischen Wein Leuten zu sagen, hört auf mich.
Das ist eine Kaufempfehlung.
Wir haben hier die Sachen von Achim verkostet, die zum kleine Kinder erschrecken waren. Wirklich. Und ich musste immer schmunzeln, weil ich glaube, er hat den größten Marco Brun seiner Karriere gemacht. Aber man muss wahrscheinlich, es geht nicht, wenn man das nicht mal 2-3 Mal getrunken hat. Dann merkt man das nicht. Das schiebt auf so eine Art und Weise. Und ich wusste, wenn das aufgedeckt wird, ihr habt das alle niedergemacht. Ich wusste, du und Flo, ihr werdet euch...
Ich habe danach nochmal einen 14er, ich habe nochmal einen 14er Marco Brun gerade getrunken.
Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr typisch. Ja. Aber das sind so Sachen, also da lehne ich mich jetzt mal in dem Sinne aus dem Fenster, aber... Das ist ja auch eine ganz andere Geschichte, weil das ist eine History Repeating. Ich hab 10 Jahrgänge davon jung getrunken
Da kann man was sagen, da hat man sozusagen einen Kontext.
Aber ich habe noch nie einen deutschen Pinot getrunken, der so gestunken hat. Also nicht nur nicht von Daniel Wagner, sondern ganz generell nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wer noch und so. Also und deswegen, das ist, und da denke ich mir immer vielleicht, wir haben schon oft über das Thema unterschiedliche Meinungen gesprochen. Ne? Also, und dann, ich habe vor 2-3 Jahren mal eine längere Geschichte dazu, das habe ich aber geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, wo das war. Irgendjemand hat einen Kommentar hinterlassen, entweder im Blog oder auf Facebook oder Insta, darüber, dass Raffelt und ich ja komplett anderer Meinung gewesen wären. Und dann habe ich das gelesen und wir waren eigentlich der gleichen Meinung. Also wenn man jetzt mal, wir haben auf die gleichen Aspekte abgehoben. Weißt du, so ein Wein hat so viele Aspekte. Phenolik, Säure, dies, das, jenes. Wir haben auf die gleichen Aspekte abgehoben. Wir haben sie beide positiv erwähnt. Er hat das völlig anders beschrieben als ich, aber was soll's. Also und dann habe ich das mal versucht, dem darzulegen und habe gesagt, also unter all den vielen Möglichkeiten, den Wein zu beschreiben, ja, hast du so viele Parallelen. Also da muss man jetzt auch den Widerspruch sehen wollen. Ja. Ja? Aber hier kannst du nichts mehr machen. Also wenn ich sage, völlig verunglückt und der andere sagt, Wine of the Show, das ist natürlich dann echt schwer zu...
Sind da grundsätzlich vielleicht sozusagen Leute dabei, die... Bleiben wir bei diesem Sommelier-Hype. Ja, kurz. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, wer es war. Du hast es mir nicht gesagt, ich weiß nicht, wer es war und ich weiß nicht. Also sitzen da vielleicht grundsätzlich Leute ab und zu drinnen in dieser, in diesem großen, wie viel sind es insgesamt?
200.
200 Leute lädt der VDP ein, von denen er denkt, sie sind groß genug, um darüber zu berichten und Werbung zu machen für sie sozusagen. Ja, also für die Weine. So. Und da sitzen ja, dann sitzen ja vielleicht sitzen da ja jetzt Leute drin, die gar nicht so viel trinken und sagen wir mal, klingt jetzt blöd, aber vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben oder
Nee, ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich so und das kann ich kann das verstehen, aber deswegen sage ich, vielleicht sollten wir mal drüber reden. Das ist jetzt jemand, der sitzt da seit dem ersten Tag und der kann das auch, bin ich ziemlich sicher. Also ich bin häufig nicht seiner Meinung, aber der macht das schon hauptberuflich und richtig und so weiter. Ich glaube, dass man... Es gibt der kürzeste Golferwitz. Typ macht einen guten Schlag, jetzt kann ich's. Also schon der nächste ist natürlich ein Scheiß, aber du machst mal einen guten Schlag. Wir sitzen da jetzt seit 10 Jahren und berichten über diese Weine. Das ist völlig normal. Auch ich werde selbstbewusster. Also das, wie gesagt, es geht hier nicht darum, mich hier jetzt als Heiligen zu stellen. Natürlich werde ich selbstbewusster. Was ich eben erzählte, von Oettinger oder sowas. Ja. Du hast da 10 Jahre getrunken. Manchmal pupen mich Leute an oder sowas wegen irgendwelcher Weine. Ich sage, ich muss mal ganz kurz, nur damit wir auf derselben Seite sind. Ich habe jeden Jahrgang, den es von diesem Wein überhaupt gibt, in Jung und so weiter, schon aktuelles gereift getrunken. Es gibt keinen Ahlenberg GG, das ich nicht mindestens 6 Mal in meinem Leben getrunken habe. In Jung, in 2 Jahre alt, 5 Jahre alt und was weiß ich was. Wir können jetzt gerne darüber reden. Das ist aber natürlich genau die Art von Kommunikation, die ich eigentlich nicht will. Aber manchmal wirst du natürlich dann...
dahin getrieben.
Sind dann auch gerne mal die Frankfurter Berater. Also,
die sind ja aber jetzt Frankfurt ist raus.
Nein. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, jeder Hörer weiß, was ich meine. Manchmal muss man tatsächlich dann mal sagen, so, jetzt mal bitte Ruhe im Karton. Das ist natürlich verlockend, dass du dann irgendwann denkst, jetzt, ich kann es alles. Und wenn man nicht so feige wäre wie ich, ja, du kannst es ja auch sagen... Die Leute werden selbstbewusster, ich nicht. Ich habe immer noch Angst, was zurückzunehmen oder so. Aber schwierig. Aber ich glaube, also ganz generell müssen wir natürlich schon darüber reden, dass diese super selbstbewussten Statements nur so mittelmäßig hilfreich sind.
Das stimmt. Ja.
Ich hoffe, das war jetzt nicht arrogant, Kollegen. Schelde, ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen. Sag mal was zum Wein.
Ich brauche noch einen Schluck.
Ja, sehr gerne. Ich nehme auch noch ein Schlückchen.
Ich mache noch mal einen Zwischengedanken in der Zeit, wo du es einschenkst. Mhm. Kurz zu Parker. Ja? Mhm. Ein Typ, der ja per se quasi, hat er Sachen zurückgenommen oder hat er sie einfach neu bewertet? Was ja sozusagen auch eine Variante ist. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, er hat ja durchaus manche Sachen gehabt, die er, sagen wir mal, auch gerade sozusagen in den 80er Jahren bordeaux-mäßig, sagen wir mal, schwierig bewertet hat.
Und Parker Stammstatements wie... 89 ist der Jahrgang, den ich am meisten unterschätzt habe und bei dem ich am meisten daneben lag. So viele Selbstgeschichten gibt es. Es gibt andererseits Sachen, wo er quasi kommentarlos Grand Puy Lacoste 1990, ist mit 88 Punkten und trinken in den nächsten 4 Jahren gestartet und seine letzte Wertung war dann 96 Punkten und trinken bis 2050. Und das in Scheibchen, Salamitaktik. Ich glaube, 4-mal nachbewertet. Aber immer mit so einer Mischung aus, ich habe mich geirrt und es hat sich halt deutlich anders präsentiert, als man das jetzt so... Man muss auch sagen, dass er wirklich in so einer Hochzeit...
Eigentlich aber sehr offen sozusagen.
Also sehr offen.
Das heißt, eigentlich ist es so, dass er dann die Sachen nicht zurückgenommen hat, sondern nur gesagt hat, okay, da weiß ich sozusagen... Also das wäre jetzt, sagen wir mal so, bei dem Typen wäre das ja dann die Variante, wo er sagen würde, in 2 Jahren, au, dann müsste er so fair sein und sagen, habe ich mich richtig doll geirrt? War wirklich scheiße?
Ja, das sind jetzt natürlich Weine, die einfach weg sind.
Ja.
Die werden jetzt abverkauft, die sind weg, kriegst du nie wieder. Also vielleicht machst du jetzt bei Wagner Stempel, klar, haben wir jetzt gerade 20 Jahrgänge Herkritz letztes Jahr gemacht und 30-jähriges Jubiläum von ihm. Da war ich ja auch mit meiner Tochter. Fantastische Veranstaltung. Das kann natürlich sein, dass er irgendwann mal seinen Spätburgunder GG da 20 Jahre aufzieht. Und natürlich wird dieser gnadenlose Gestank nicht 15 Jahre überdauern. Das tut er garantiert nicht.
Aber bis dahin sind die ja weiß ausgetrunken.
Aber ob diese dropsige Frucht jetzt jemals zu dieser Klasse... das Stinken ist das eine, aber die darunterliegende etwas schwierige Fruchtreife. Schwierig. Also Parker war auf jeden Fall, was das angeht, ziemlich uneitel. Mhm. Hat sich allerdings auch gefetzt. Berühmt der Streit mit Jancis Robinson.
Ja,
haben wir schon mal drüber gesprochen. Stand also zu seiner Meinung.
So, Wein. Ich mag's. Mhm. So. Anders als davor, deutlich. Als die Bordeaux. Mhm. Ich war erst kurz, es fühlte sich erst mal leichter an als die Bordeaux, obwohl die ja auch der 86er ist ja kein schwerer Bordeaux, zum Beispiel. Es fühlte sich hier viel leichter an. Mhm. Ja, also quasi fast so leicht, dass man kurz überlegen könnte, ob es nicht doch irgendwas Helles ist, mhm. was ein bisschen wärmer ist, aber es ist Rotwein.
So. Es ist Rotwein.
Rotwein mit einer sehr anständigen Säure. Mhm. Die das sehr frisch nach hinten durchschiebt.
Wahnsinn,
ja,
ne?
Ja. Finde ich auch. Die es wirklich richtig, richtig, richtig zackig macht und auch aber so eine Tanninstruktur hinterlässt, die so ein bisschen nachschmögelt. So, ja. Ja? Also der hat schon Tannin, mhm. kein unangenehmes, das ist ein sehr, 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 ein sehr enges Tannin. Es ist also sehr, sehr eng auf der Zunge. Es macht sich nicht im ganzen Mund breit, finde ich, sondern es bleibt
so auf der... Wir sind tatsächlich noch nicht trinkreif. Wir sind einfach noch nicht trinkreif. Ja, genau. Wir trinken hier nicht... Wir 30 trinken, Jahre gereiften Wein.
Wir trinken sehr jung.
Wir trinken aber einen Wein, der in meinen Augen 30 Jahre durchhält.
Auch schön. Da legen wir uns aber aus dem Fenster, oder?
Nee, in dem Fall glaube ich nicht.
Die Frucht ist... Der erste Gedanke beim Reichen ist auch, dass es... Also es ist irgendwas natürlich rotfruchtig, klar. Aber es wirkt total hell, finde ich. Also es wirkt wahnsinnig hell. Sehr jung, das stimmt schon. Und... Also ein Pinot ist es nicht, glaube ich. Also nein, bin ich, also Pinot. Das ist nicht Pinot, es ist irgendwas, es ist irgendwas, es ist nicht reinsortig, glaube ich, oder?
Doch, es ist reinsortig, eine Rebsorte, die wir nicht so häufig trinken. Ah. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht so erfahren. Und ich finde, es ist nicht die typische Frucht dieser Rebsorte. Nee, es ist nichts Deutsches. Okay. Ja, es ist nicht die typische Frucht dieser Rebsorte. Es ist, ich glaube, die Assoziation, die man normalerweise hier hat, ist so Pflaume Kirsche. Ja, das ist hier nicht so. Ich finde, für diese Rebsorte würde Pflaume Kirsche, über Kirsche können wir gern verhandeln.
Ja, aber dann so eine helle Kirsche.
Herzkirsche. Und dann aber auch noch, das geht bis ins gelbfruchtige Spektrum. Wie du recht hast, der strahlt sehr hell, sehr hell.
War, finde ich auch. Also das ist so, Alkohol wird mäßig sein.
Er hat 14, die braucht er aber, glaube ich, auch, weil, wie du selber sagst, er hat eine schöne Säure. Mhm. Und dann so hell, wenn du das dann noch mit wenig Alkohol, das könnte dann ein bisschen leicht werden.
Okay. Also spannend, würde also sehr gut. Ist doch für einen ausklingenden Sommer, rinnt zum Herbst gerade total schön sozusagen, weil es nicht so.
Ja, weil es sich tatsächlich, es trinkt sich sehr problemlos.
Genau.
Wobei ich, habe ihn auch heute vorhin schon aufgemacht, um 12.30 Uhr, vor 4 Stunden. Da hatte er noch so einen ganz kleinen Hauch Latte Macchiato holzmäßig, sodass du merkst, okay, auch das ist noch nicht so 100% verdaut, aber das ist jetzt komplett nicht mehr zu schmecken.
Also er war offen, sozusagen, hat geatmet.
Er hat ein bisschen geatmet und ich würde eigentlich, wenn ich jetzt eine einzelne Flasche hätte, würde ich die nicht jetzt aufmachen. Also dann würde ich...
Nachdem du sie gekostet hast.
Ja, jetzt, also ich, wenn jemand eine Flasche hat, kann ich nur sagen, lass das jetzt sein. Also das ist toll, aber das hat noch so viel Potenzial.
Ja, ja.
Und ich glaube, das darf auch gerne noch 5 Jahre warten.
Das ist also sehr jung.
So jung ist es dann wieder nicht.
21.
Das ist sogar 16.
Oh.
Aber das ist wirklich für die Strecke gebaut. Es ist wirklich für 30 Jahre gebaut, sozusagen.
Krass. 16, okay. Oh, krass.
Ja. Da bin ich ja wieder. Aber lag auch ziemlich lang, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann der gefüllt wurde. Lag, glaube ich, 2 Jahre oder sowas im Holz. Aber nur 30% neu. Zwar bei Rix. Soweit ich weiß, aber nur 30% neu, also nichts übertrieben in diesem Wein.
Also das Holz ist nicht unangenehm, nicht doll. Also das ist, finde ich auch. Sonst würde dieses strahlende Leichte nicht daherkommen. Ja, also finde ich sehr spannend. Also
ja.
2016, nichts 2016, Deutsches. 2016,
nichts Deutsches.
14 Alkohol, aber dann ist es eher Italien?
Ja.
Ja, dann also Spanien wäre mir nämlich, also für Spanien wäre das dann schon wieder fast nicht warm genug sozusagen.
Ja.
Aber da, okay, wir trinken Sangiovese, trinken wir ab und zu. Wenn du sagst, das trinken wir nicht so häufig.
Nee, ist kein Sangiovese.
Ja. Und dann Italien, dann haben wir, was haben wir denn noch?
Sagen wir mal so, er würde hervorragend in eure Probe passen.
Das ist ein Barolo, oder was?
Nee, aber es ist Toskana. 16, ist das? Toskana 16. 16. Wir trinken mehr Lo.
Ach, krass.
Ja, der sollte eigentlich in der letzten Folge drankommen. Kam einen Tag zu spät. Das ist die Frage, braucht man Merlot? Loh? Ja, natürlich brauchen wir Merlot. So brauche ich Merlot. Mit 6,4 Gramm Säure.
Was?
Ja. Und einem pH-Wert von 3,18. 14 Alk. Das zischt Aber
da sowas. Da bin ich jetzt richtig gespannt, weil das, also sowas. Auf Merlot wäre ich in dem Fall tatsächlich, also verstehe ich total, aber das ist, also wirklich, das ist richtig gut.
Richtig gut. Wir trinken Volta di Bertinga. Bertinga ist das Weingut. Bertinga ist ein Weingut in der Toskana, die tüfteln. Sagen wir mal so. Es ist der erste Jahrgang, der released wurde. Es gibt jetzt den 15er, das ist der 16er. Der 15er kommt jetzt, der 19er kommt auch. 17, 18 weiß ich nicht, ob er kommen wird. Der Wein wird nur gemacht, wenn es gut ist. Es ist Block 10 in dem Volta di Bertinga Cru oder in dem Volta Cru. Das ist ein Weingut, die haben ihre ganzen Weinberge durchkatalogisiert, bis der Arzt kommt und verschiedene Rebsorten gepflanzt mit dem klaren Ziel, dass sie wirklich die geilsten Weine der Welt machen wollen. Sozusagen, ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz. Wir sind in Gaiole, also wir sind im Chianti-Gebiet. Gaiole in Chianti, sie machen auch in Chianti als Mix aus allem. Und wenn sie den Wein nicht machen, weil sie ihn nicht unbedingt jedes Jahr machen, dann schmeißen sie das in Chianti. Sie haben eine Merlot- und Sangiovese-Cuvée und sie haben einen Chianti-Classico und den darfst du ja nur fast 15% Merlot auch reinschmeißen. Also sie finden schon Mittel und Wege, das nur fast zu verarzten, wenn es nötig ist. Sie machen ihn in guten Jahren, sie haben ihn 15 gemacht, aber erst jetzt rausgebracht. 16 haben sie als erstes rausgebracht, 19 auch schon. Ob 17 und 18 geben wird, will ich so tatsächlich nicht
genau. Was wollen sie dafür haben?
Knapp 100, 90 oder sowas. Ja. Und sie machen 10.000 Flaschen davon. Das ist ein bisschen Höhenlage.
Ja.
Handlese logischerweise das komplette Programm, 10 Kilo Boxen nur und dann nochmal sortieren und dann im Stahl die Gärung und unter Temperatur kontrolliert und dann französische Barriques, 30% neu, 18 Monate, aber auch ein bisschen Temperatur kontrolliert und dann nochmal 18 Monate mindestens immer auf der Flasche reifen. Ist jetzt, wie gesagt, 3 Jahrgänge sind jetzt draußen, jetzt kommt gerade so eine Kiste mit allen 3 bisherigen Jahrgängen. Und das, wir haben ja über diesen Macetto gesprochen und das wäre ja, und über das wir Proben machen müssen, das wäre ja für mich ein Flight.
Da habe ich ja jetzt sofort die nächste Idee. Also, Entschuldigung, da machen wir beide machen Merlot. In so einer Probe, die ich jetzt
davor. Oder so, ja, aber Macetto ist in der Umlage natürlich teuer. Sonst hätte ich gesagt, wenn Christoph mal wieder eine Probe machen würde, dann fragen wir noch unsere Schweizer Hörer, die sind doch sehr, sehr stolz auf ihr Merlot, irgendwie so aus den Jahren 15, 16, 17 irgendwie noch den besten Merlot der Schweiz dazu. Und dann gucken wir mal, wie das sich das irgendwie.
Ach, das wäre geil, da habe ich schon Bock drauf. Das hatten wir schon mal besprochen, dass wir diese Merlot-Nummer, das müssen wir also.
Wir müssen da das ja, nochmal machen, das, weil das, mit dem Macetto habe ich noch nicht abgeschlossen.
Das, ich bin da. Aber da, was, jetzt mal ohne Quatsch, wenn man das macht, dann machst du Macetto, machst du das, dann machst du diesen Mossone. Auf jeden Fall.
Achso, oder machen wir mal eine Merlot-Probe.
Ja, eine reine Merlot-Probe. Da hätte ich Bock drauf. Das meine ich mit. Weißt du, also Macetto, den hier Mossone, dann den Larry Colmer von San Giusto di Rantonano.
Und dann fragen wir noch mal so ein bisschen hier, weil in der Schweiz gibt es auch ein paar gute.
Genau, und so, also dass man dann, weil da hätte, aber das ist ja schon, das ist schon ziemlich stark.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und ein Zeit.